Funktioniert, top. Wahrscheinlich erwartet ihr gerade irgendwie ein Anspielen oder so, aber jetzt stehe ich irgendwie schon hier. Wir machen das heute mal ein bisschen anders. Und zwar soll ja nicht ich nur die ganze Zeit reden, sondern wir wollen ja miteinander reden, weil heute die Macht der Worte im Zentrum steht. Deswegen lasst euch überraschen und gucken, was ihr aus allen Teilen mitnehmt und was sich davon inspiriert. Ich habe gleich zum Anfang mal was sehr Intrigierendes mitgebracht, und zwar die fünf gefährlichsten Waffen der Welt. Ich weiß, mit der Erwartung seid ihr jetzt hergekommen, dass ich euch darüber was erzähle, und deswegen tue ich das natürlich. Hier sehen wir zuallererst den F-22 Raptor, das ist ein Kampfjet. Sehr gefährlich. Das nächste ist das Sturmgewehr, die F-2000. Sieht ein bisschen gruselig aus, finde ich. Als nächstes kommt der Flammenwerfer. Trifft man eher ungern so. Ne? Das nächste, ja, eher die unschönere Variante von Krieg, wie alles, die Napalmbombe. Und die letzte, das ist eine ziemlich gefährliche, und zwar die Zunge. Was ich euch jetzt hier so rüberbringe, wie, okay, die Zunge ist eine Waffe, ja klar, ich weiß, in welche Richtung das geht. Das sagt die Bibel aber auch sehr selbstverständlich. Und zwar lesen wir in Sprüche 18, Vers 21. Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Die Zunge kann töten oder Leben spenden. Das heißt, die Zunge hat die Macht dazu, zu töten. Und das macht sie eigentlich ja auch zur Waffe. Und die Zunge wird als Werkzeug zur menschlichen Sprache auch als Urheberin von, ja, sowohl Leid als auch Tod beschrieben und gleichermaßen aber auch als Urheberin von Lob und Leben. Ja, das ist das, was der Bibelvers aussagt. Und generell, wenn ihr mal die Bibel nur auf dieses Wort prüft, dann werdet ihr ziemlich oft lesen, dass die Bibel von der Zunge spricht, als Werkzeug. Man kann es quasi gleichbedeutend übersetzen mit Worte, Reden, Sprache. Das ist sehr spannend, was die Bibel darüber sagt. Und vor allem im Buch Hiob oder im Buch der Psalmen oder auch in den Sprüchen wird sehr, sehr viel über die Zunge und über die Macht der Worte gesprochen. Mal wird vor ihr gewarnt und dann ist sie die Trägerin der List. Sie trägt die Heuchelei in sich, wenn man etwas sagt, was man gar nicht tut. Und sie hat auch die Lüge und den Streit in sich. Auf der anderen Seite kann die Zunge aber auch Gott loben und preisen, was wir gerade eben getan haben. Und sie kann von Gerechtigkeit reden und kann Wahrheit aussprechen, kann genauso gute Botschaften rüberbringen, die wir uns ja alle so sehr wünschen. Und die Bibel spricht sehr extrem von Worten und von der Zunge. Es geht hier also nicht darum, was sind jetzt liebe Worte und was sind böse Worte, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, sondern wenn die Bibel über Worte spricht, dann ist sie da sehr deutlich drin, Worte können entweder Leben oder Tod bringen. Ich finde das ziemlich stark. Und das zeigt, dass Worte Macht haben. Gut, also wenn Worte und Reden so gefährlich ist, dann lassen wir das ab jetzt einfach am besten. Ne? Wir gehen dann alle schweigsam raus, alle fragen sich, was los ist, ja, die waren beim OA. Funktioniert im Umkehrschluss nicht so gut und das zeigt sich auch in der Praxis nicht, weil ein Sprachforscher, der Linguist Matthias Mehl, herausgefunden hat, dass man täglich 16.000 Worte spricht. Ja, ich muss überlegen, was ihr heute alles gesagt habt. Um die 16.000 werden es gewesen sein. Und aufs gesamte Leben gerechnet sind es fast 500 Milliarden Worte, die ihr gesprochen habt. Also einfach nichts mehr reden wird nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen uns diesem Thema stellen. Weil wir Menschen reden ziemlich viel. Wenn der Tag lang ist oder auch wenn er kurz ist. Und das in allen Bereichen. Wir reden mit unserem Partner, vielleicht sehr vertraut. Wir reden aber auch im Arbeitskontext mit Menschen. Wir reden genauso mit der Verkäuferin an der Aldi-Kasse. Das heißt, wir sprechen den ganzen Tag. Und spannend finde ich, dass nur wir Menschen so eine komplizierte Sprache haben und uns so umfangreich ausdrücken. Tiere haben so für die Basics, haben die so ihre aber sie würden jetzt wahrscheinlich kein Essay über Kafka schreiben, weil es ihnen nicht so wichtig ist, so, sondern sie haben sich auf das Minimum beschränkt, aber wir Menschen, wir wollen uns ausdrücken, wir brauchen die Sprache. Und das erfordert schon auch eine gewisse Denkkapazität und kann tatsächlich auch ziemlich anstrengend sein, was man daran sieht, dass eine Gruppe von Mönchen, von denen ich gelesen habe, die im Athos ein Schweigekloster führen, hat man herausgefunden, dass sie tatsächlich weniger Schlaf brauchen, weil sie nicht sprechen. Das heißt, wenn man spricht und auch etwas hört und das verarbeiten muss, erfordert das wahnsinnig viel Kraft. Kraft, die Mönche da nicht aufbringen müssen. Und trotz all dem ist das Reden keine menschliche Erfindung, wie ihr euch vielleicht auch schon gedacht habt oder wie es auch schon rüberkam. Denn der Erste, der gesprochen hat, das war Gott. Das lesen wir auf der allerersten Seite von der Bibel. Da steht: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Und da sprach Gott, Licht soll entstehen. Und sogleich strahlte das Licht auf. Das waren also die ersten Worte. Die ersten Worte haben die Welt erschaffen, auf der wir jetzt Tag ein, Tag aus hin und her laufen. Und das ist spannend, weil Gott sprach. Hat gesprochen. Das hört sich für uns vielleicht erstmal logisch an, weil wie soll er es denn sonst machen? Aber ich denke, tatsächlich hätte er auch töpfern können. So. Er hätte sich auch hinsetzen können und das irgendwie formen können. Oder hätte es zeichnen können oder eine mathematische Gleichung aufstellen können. Aber er hat sich explizit dafür entschieden, zu sprechen. Und das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Gott spricht. Und er nutzt menschliche Worte. Die Bibel nennt sich sogar Wort Gottes. Ja? Seine Ansammlung an Worten, die Gott gesprochen hat, quasi ein Best of Gott. Aber darin sind keine seitenlangen Monologe zu finden, wo Gott sich irgendwie vorstellt und uns dann erzählt, was wir bitte alles zu befolgen haben und zu tun haben, sondern die ganze Bibel ist quasi voller Dialoge. Gott spricht immer mit den Menschen, er ist immer im Austausch. Gott hat sich ausgesucht, sich in menschlicher Sprache zu offenbaren. Und das, obwohl diese Sprache so begrenzt ist. Wie oft fällt uns das schwer, uns richtig auszudrücken, weil wir vielleicht gar nicht die richtigen Worte haben. Aber Gott macht es, damit wir ihn verstehen können. Weil Gott auch die Sprache wunderschön gemacht hat. Und er möchte sie nutzen, um Schönheit in die Welt zu bringen und Dinge zu erschaffen. Denn wenn Gott spricht, entstehen Dinge. Und er nutzt Worte, um Leben zu bringen, um Gutes zu erschaffen, um im ständigen Gespräch mit den Menschen zu sein. Und er erklärt den Menschen im Garten Eden, nachdem er sie erschaffen hat, was für sie gut ist, was für sie nicht so gut ist, zum Beispiel der Baum der Erkenntnis, von dem sie nicht essen sollen, und zeigt ihnen damit, dass er liebevoll und gut ist. Er zeigt sich, er spricht zu ihnen. Und ich finde, in diesem Kontext klingen Worte gar nicht mal so gefährlich und auch nicht so waffenartig, wie ich das jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt habe. Zu einer Waffe werden die Worte erst ein paar Kapitel später, wo nämlich die Schlange dazu kommt. Und die sagt zu den Menschen, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nichts von dem Baum essen dürft? Ich übersetze das mal. Ne? Hat Gott wirklich gesagt, dass er gut ist? Dass er euch nur gute Sachen will? Und die Schlange tritt hier so ein bisschen auf wie dieser Bösewicht, den wir alle aus so Serien kennen und so, der dann auftritt und erstmal in einer langen Tirade seine Rachepläne vorstellt, sodass der Held dann noch dazwischen kommen kann. Aber das passiert hier überhaupt nicht. Die Schlange sagt nicht, sagt keine bösen Worte oder schimpft irgendwie auf Gott und sagt, Gott ist ja so blöd, sondern er hinterfragt einfach Gottes Worte. Sind die Worte Gottes wirklich gut? Und so verführt sie Eva, nämlich auch mit den Worten. Ich finde es eigentlich ganz spannend, dass die Zunge bildsprachlich auch Schlange genannt wird. Und ich glaube, hier kommt der Tod in den Bereich der Worte. Denn Nach dieser Begebenheit hatten die Worte auch diese Komponente, dass sie Tod bringen können und nicht nur Leben, wie Gott es hervorgebracht hat. Und jetzt plötzlich muss der Mensch selbst entscheiden, was gute und was böse Worte sind. Und nach diesem Szenario sitzen wir jetzt hier und überlegen uns das gemeinsam. Wie können wir Worte des Lebens überbringen? Ich glaube, der einzige Maßstab, den wir haben, woran wir uns orientieren können, ist die Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Denn dieses Wort hat immerhin schon mal Leben erschaffen. Und das ist auch genau das, was wir in Sprüche 18, Vers 21 lesen. Dass wir mit unserer Zunge, mit unserer Sprache Leben und Tod bewirken können. In der Hoffnung für alle steht es nochmal ein bisschen anders. Da steht wortwörtlich, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Und ich finde es nochmal sehr eindrücklich an einer anderen Bibelstelle, die stelle ich nur ganz kurz vor, Hesekiel 37, da soll Hesekiel, ein Prophet, bekommt eine Vision von den toten Gebeinen, also es ist so ein Ort, wo tote Knochen rumliegen und so, und da sagt Gott zu Hesekiel, du Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihn in meinen Namen, komm Lebensgeist. Aus den vier Himmelsrichtungen hauche diese toten Menschen an, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper. Sie wurden lebendig und standen auf. Sie waren so zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Hesekiel konnte hier eben mit Gottes Worten diesen toten Gebeinen Leben einhauchen. Und ich finde es irgendwie ganz witzig, weil Gott hätte es ja auch einfach selber machen können. Er hat ihm vorgegeben, was Hesekiel sagen kann. So, er hätte es einfach selber sagen können, zum Leben erwecken. Aber nein, er gibt den Menschen die Autorität, Leben zu sprechen. Leben in die Welt, in der er ist, zu sprechen. Wie können wir das tun? Wie können wir mit dieser Macht umgehen, die uns verliehen wurde? Und wie können wir sprechen? Worüber können wir sprechen? Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass man eigentlich so drei Personengruppen hat, mit denen man so tagtäglich spricht. Und zwar mit sich selbst, seinen Gedanken, mit anderen, wahrscheinlich am allermeisten, und reden mit Gott. Wie kann ich mit dem Größten, einer Großen sprechen? Diese drei Bereiche wollen wir uns heute ansehen und zwischendrin auch immer mal neue Impulse bekommen. Aber zuerst wollen wir uns eben diese erste Frage stellen, wie wir am besten mit uns selbst reden können. Jetzt denkst du vielleicht, okay, ich führe eigentlich keine Selbstgespräche, aber wir können auch darüber reden. Oder du führst Selbstgespräche und denkst, ah, endlich spricht mal jemand drüber. Aber tatsächlich sind wir selbst die Person, mit der wir am allermeisten sprechen. Wir sprechen sehr leise mit uns, sprechen mit unseren Gedanken. Und die sind trotzdem meist ziemlich laut. Und davon wollen wir jetzt direkt ein Zeugnis hören. Und deswegen möchte ich Jenny mal.
Hallo, ich bin Jenny und ich wurde gebeten, heute das Zeugnis darüber zu halten, wie man am besten mit sich selber redet. Und ich habe ja gesagt, vielleicht mehr, weil ich dann Luisa einen Gefallen tun wollte, als dass ich jetzt ein gutes Vorbild sein kann. Aber ich sage es einfach trotzdem, wie es ist. Ich glaube trotz allem, dass ich in dem Punkt schon wachsen durfte, als ich vielleicht so 13, 14, 15 war, da weiß ich nicht, habe ich dann ein ganzes Stück schlechter auch mit mir persönlich geredet. Vielleicht auch so Sachen, die ihr selber kennt. Ah, jetzt hast du dich wieder so bekloppt verhalten. Ah, was denken jetzt die anderen? Und oh, das muss nochmal richtig stellen, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Genau. So vielleicht ungefähr kennt ihr das alle. Und ich hatte damals das große Glück, dass ich ein paar coole Freundinnen an meiner Seite hatte, die mich da ein bisschen korrigiert haben. Also, keine Ahnung, wenn ich dann so über mich selber, ich bin ein sehr tollpatschiger Mensch, und wenn mir dann irgendwas schief läuft und ich irgendwas vergesse oder so, dann habe ich sehr schnell so reagiert wie, oh, ich bin so blöd, ey, wie kann, oh, so, das kann auch nur mir passieren. So, ich glaube, dass es allen bei euch in den Köpfen auch viel so ist. Ich bin halt so, Mensch, ich sage es dann laut und deswegen kriege ich es andere mit.
Und es hat, wie gesagt, das Glück gehabt, Leute um mich herum zu haben, die mich da irgendwie korrigiert haben. Und die gesagt haben, ey Jenny, weißt du eigentlich, dass Worte Macht haben? Und dass es irgendwie auch in Realität kommt und dass du vielleicht auch deswegen so schlecht über dich denkst, weil du das immer laut sagst. Und irgendwie war das super logisch, dass sie das gesagt haben. Und trotzdem, ich weiß nicht, war das schon so natürlich gewesen, so über sich zu denken. Es war schon so... hat halt dazugehört, sich selber zu schelten und prinzipiell erstmal davon auszugehen, dass du der Dumme in dem Szenario bist. Also in dem Sinne nicht. Genau. Es hat sich irgendwie so eingespielt und einfach, ich weiß nicht, ich würde euch jetzt gerne von der krassen Wunderheilung erzählen und euch sagen, ach, ich bin heute so reflektiert und ich rede heute nur gut mit mir selber, auch in meinen Gedanken. So ist es nicht. Aber alleine die Tatsache, darin korrigiert worden zu sein und das immer mal wieder anders zu machen, das häuft sich. Meine Sportlehrerin hat immer gesagt, können ist, wenn Glück zur Gewohnheit wird und so ist das auch bei mir gewesen, dass ich so erlebt habe, wenn ich selber immer mal wieder gut mit mir rede und auch immer wieder so mit mir rede, wie ich auch mit anderen reden würde, so mit mir rede, wie ich selber anderen auch Wertschätzung weitergeben will, passiert es immer auch mehr in mir und ich habe seltener diese Situationen, wo ich gerade gern vor mir selbst im Erdboden versinken würde. Nicht mal nur wegen den anderen, sondern hauptsächlich wegen mir selber, weil ich mir denke, so dumm kannst du nicht sein. Und das jetzt schon zu sagen und dass es sich nicht mehr gewohnt anfühlt, das ist für mich ein Riesensieg. Und da wurde, glaube ich, in vielen kleinen Schlachten ausgekämpft, zu sagen, ich will das über mich sagen, wie ich sein will und nicht, wie ich nicht sein will. Weil ich dann die Wahrscheinlichkeit habe, irgendwann dahin zu kommen, so zu sein, wie ich es gerne sein will. Und vielleicht habt ihr euch mal umgeguckt, ich saß jetzt hier so da und habe mir hier diese Segensworte da oben immer so ein bisschen durchgelesen. Und es ist für mich auch eine riesen Waffe gewesen zu sagen, ich will erstmal lernen, was sagt Gott über mich und zweitens will ich das dem entgegensetzen. Ich hatte an meinem Spiegel in meinem Kinderzimmer, hatte ich immer so eine Tabelle, solche Aufkleber halt, wo drauf stand, was Gott so über mich sagt. Und irgendwie alleine die Tatsache, dass ich das immer beim Anziehen, ja, liebe Mädels, beim Anziehen, mir durchgelesen habe, hat mir einfach krass geholfen, ohne dass ich es aktiv machen musste. Also kämpft die kleinen Kämpfe, denn der große Sieg kommt irgendwann. Das ist von mir.
Ich versuche es nochmal zusammenzufassen, was Jenny eigentlich schon gesagt hat. Die Person, mit der du am meisten sprichst, bist im Endeffekt du selbst. Das haben wir bei Jenny gerade gehört, wie wichtig, aber auch eben wie verheerend es sein kann, wenn die eigenen Gedanken eher so Worte des Todes sind und eher so Negativität in dein Leben bringen und somit irgendwie auch alles bestimmen. Gedanken wie, ich habe es eh wieder falsch gemacht, mich wird eh keiner beachten, ich darf nicht auffallen, ich bin nur relevant, wenn ich etwas tue. All diese Sätze, ihr könnt hier auch euren einfügen, falls ihr irgendwie solche Sätze kennt und wisst, was ihr ganz oft so über euch denkt. Das nennt man in der Psychologie Glaubenssätze. Und sie spiegeln eigentlich ziemlich genau das wider, was man über sich selbst glaubt. Und indem ich das immer wieder zu mir sage, glaube ich es irgendwann. Es sind wie kleine Pfade im Kopf, die man immer wieder weitertritt, weil man es so oft gesagt hat, dass man es irgendwann glaubt. Und oft entsprechen sie halt überhaupt nicht dem, was Gott über dich denkt. Beispiel aus der Bibel. Der Prophet Jeremia sagte zu Gott einmal, als er seinen Auftrag bekommen hat, seine Berufung ausgesprochen bekommen hat, und damit war eben auch eine schwere Aufgabe zu bewältigen. Und er hat darauf gesagt, nein Gott, ich bin zu jung, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin einfach zu jung. Und Gott sagt, hör auf, das über dich zu sagen, sag das nicht über dich. Und vielleicht war das einfach eine Realitätsbeschreibung hier von Jeremia. Ja, vielleicht war Jeremia einfach jung. Aber für Gott war diese Aussage eben einfach keine Wahrheit, dass er zu jung ist für diese Situation. Und wir begegnen oft Situationen, in denen wir scheinbar scheitern. Und die Welt sagt uns da ganz klar, du bist ein Versager, du kannst nichts und überhaupt hast du dich mal an und wir glauben, dass es dazu bei uns. Aber Gottes Wahrheit sieht eben komplett anders aus. Er hat ganz andere Gedanken. Für Gott sind wir geliebte Kinder. Wir sind gesegnet. Wir sind wertvoll. Und ich lade euch wirklich ein, euch nachher einfach mal ein paar Minuten Zeit zu nehmen, vielleicht auch während Lobpreis, und euch diese Sätze hier durchzulesen. Das sind alles Segensworte, das sind alles Gedanken, die Gott über uns hat. Das ist, was Gott denkt. Das ist nicht das, was ihr denkt. Und diese Sätze entkräften immer und immer wieder diese Lügen im Kopf, die wir so oft selbst zu uns sagen. Diese Gedanken lassen sich durch Sprechakte verändern. Vielleicht denkst du jetzt, ja, du hast ja keine Ahnung, was in meinem Kopf vorgeht, aber wenn ich mir jetzt hier so ein paar mutige Worte zuspreche, wird sich überhaupt nichts ändern. Das kann sein. Dann sage ich dir nicht, doch, mach das, weil das wird alles verändern. Und trotzdem glaube ich, dass Sprechakte die Realität verändern. Denn das war in der Geschichte schon immer so. Menschen haben durch Sprechakte Sachen verändert. Zum Beispiel, ich ernenne dich hiermit zum König. Vorher nicht König, jetzt König. Oder auf dem Standesamt, alle, die verheiratet sind, haben es schon live miterlebt. Da du gehst mit einer Person rein, mit der du nicht verwandt bist, gehst in diesen Raum rein, sagst, ja, ich will, und plötzlich seid ihr vor ganz Deutschland als eine Einheit verbunden. Das ist ein einfaches Ja, was alles verändert. Sprechakte verändern die Realität. Wir denken sehr oft, aber ich muss doch was machen, damit sich da irgendwie da was ändert. Und überhaupt, wenn ich das jetzt nur mal bearbeite und wenn ich mich selber verbessere, dann werden ja auch meine Gedanken besser. Aber das ist irgendwie ein Zirkelschluss, da kommt man am Ende nicht so richtig raus. Denn wenn wir immer nur die Situation uns so im Worst Case denken, dann passiert das, was wir Self-Fulfilling Prophecies, also selbsterfüllende Prophezeiungen nennen. Wir denken immer wieder darüber nach, wie wir sind oder wie Situationen ausgehen werden und denken dabei immer auch ein bisschen Todesgedanken mit rein. Alles wird schlecht, alles wird am Ende eh nicht gut werden. Und das kann in unseren Gedanken völlig Sinn ergeben, aber es sind eben auch Lügen, denen man zustimmt und die man sich immer und immer wieder sagt, so dass sie vielleicht am Ende sogar wirklich eintreten. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass die Schlange im Garten Eden damals genau diese Frage auch gestellt hat. Hat Gott wirklich gesagt, dass du gut gemacht bist? Kannst du diese Sätze hier wirklich glauben? Weil da steht dran, ich bin gesegnet und ich weiß nicht, bin ich jetzt wirklich gesegnet? Bin ich wirklich schön? Ich weiß es nicht. Woher soll ich das über mich wissen? Ich glaube, dass das Aussprechen von wahren Sätzen wirksam ist. Das hat Gott auch in seiner Schrift verheißen. Denn sein Wort ist wirkkräftig. Das lesen wir in Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und diese Worte gelten für mich. Ab jetzt gilt für mich, der Herr ist mein Hirte. Ich bin gut erschaffen, ich bin berufen und ich bin gesegnet. Ich lade dich ein, tu mal nicht so realistisch. Tu mal so, als wärst du ein Kind Gottes. Es tut gut. Und es ist psychologisch belegt, dass je öfter wir Sachen aussprechen, je öfter wir etwas hören, desto realer wird es für uns. Worte können aus einer toten Landschaft Leben bewirken. Ein paar Verse weiter hinter unserem Leitvers steht, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt von Nöten seine Seele. Unsere Seele darf aufblühen unter dem Leben, was Gott uns zugesprochen hat. Und das gilt für uns. Das möchte ich dir zusprechen. Und es gilt aber auch für alle anderen, mit denen wir reden.
Aber es gibt natürlich auch wieder Hoffnungslosigkeit.
manchmal sind solche Phrasen halt auch einfach komplett abgetroschen und bringen dann auch nichts. Und wir erleben immer wieder, dass wir im Alltag verletzt werden. Egal vom Chef, von der Frau, von Leuten, die hinterm Rücken reden. Und ich kann auch für mich sprechen, aber ich erlebe das auch oft genug, dass ich andere Menschen verletze mit meinen Worten. Ich glaube, dass verletzte Menschen auch immer wieder Menschen verletzen. Ich glaube, das ist so ein Zyklus. Ja? Man wird verletzt und man verletzt andere. Aber wie bringen wir denn da diese Worte des Lebens in diesen Zyklus rein, der vielleicht auch mal so einen Zyklus unterbricht? Und ich denke, wir müssen zuallererst verstehen, was passiert, wenn wir sprechen und wenn wir uns aufregen über andere und über das, was passiert ist und was dann eigentlich los ist in der Welt. Das lesen wir in Matthäus 15, Vers 11. Nicht, was ein Mensch zu sich nimmt, macht ihn vor Gott unrein, sondern das, was er von sich gibt. Nicht, was ein Mensch zu sich nimmt, macht ihn vor Gott unrein, sondern das, was er von sich gibt. In der biblischen Sprache bedeutet alles, was mit Unreinheit zu tun hat, auch immer, dass es irgendwas mit dem Tod zu tun hat. Aber nicht, was wir in uns hineinpacken, schafft den Tod, sondern das, was herauskommt. Und vorher erstmal gesagt, deine Realität sieht vermutlich genauso aus. Auf Arbeit nervt dein Chef. Deine Geolehrerin ist die langweiligste Person ever, du kannst ihr einfach nicht mehr zuhören. Und sogar der Pfarrer hat mich letztens nicht gegrüßt und war auch ziemlich schroff zu mir. Also findest du ja nirgendwo mehr Leute, die mich nicht verletzen. Und ich glaube, dein Leid dahingehend ist realistisch. Und ich glaube, dass Person XY, die du gerade in deinem Kopf hast, tatsächlich Scheiße gebaut hat. Und ich verstehe, wenn du jetzt sagst, naja, das wird man ja mal noch sagen dürfen, sich da mal drüber aufregen und einfach mal sagen, wie es halt ist. Ja, das ist so. Ich möchte es auch nicht kleinreden, aber das ist es halt eigentlich nicht, was diese Worte unrein, also tot macht. Sondern die Worte, die aus dir herauskommen, die entscheiden über Leben und Tod. Und klar hat es Auswirkungen für den anderen, wenn du ihn beleidigst. Er ist genervt, er ist verletzt, er ist, keine Ahnung, vielleicht gekränkt von dir. Aber ich glaube, dass es noch viel mehr Auswirkungen auf dich persönlich und auf dein Leben hat. Denn schlechte Worte über Menschen zu sprechen, das prägt dich viel mehr. Vor allem, wenn du das denkst oder nur so im Hintergrund irgendwie für dich aussprichst. Und wenn du sagst, ohne Witz, alle auf der Arbeit sind durchweg gemein und da ist niemand, der irgendwie mit mir mithalten kann, dann prägt das, wie du über die Arbeit nachdenkst und wie du über die Menschen auf der Arbeit nachdenkst. Und ich glaube, es spiegelt nicht wider, was Gott über diese Menschen auf der Arbeit denkt. Und ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht, dass es widerspiegelt, was du in dem Moment denkst. Nämlich, wenn ich euch jetzt so auf der Straße fragen würde, würdet ihr wahrscheinlich alle sagen, naja, jeder kann mal einen Fehler machen. Naja, jeder hat schon mal irgendwie, ist sich im Tod vergriffen. Naja, das passiert ja jedem Mal. Eigentlich haben wir dieses Verständnis. Und trotzdem, wenn es uns dann passiert, ist oft die Emotion das, was hochkocht, sodass wir Sachen aussprechen, die wir vielleicht nicht mal über diese Person denken. Und ich glaube, hier braucht es Hoffnung. Hoffnung darauf, dass die Glaubenssätze, die uns die Bibel vorgibt, die wir hier lesen, dass die stimmen. Mehr als unsere Gedanken uns gerade sagen wollen und mehr als unsere Emotionen uns gerade über diese Person fühlen lassen. Denn dann bleibt man nicht bei der Beschreibung der Realität stehen, die vielleicht wirklich real ist, sondern man geht noch einen Schritt weiter und spricht Leben in diese Situation. Und man nutzt seine Autorität, um diese Beziehung herzustellen. Denn wenn wir Wahrheiten über Menschen aussprechen, dann auch, weil wir sie vielleicht nicht gerade unbedingt fühlen, aber weil wir glauben, dass das passiert, was wir in 1. Petrus 3, Vers 9 lesen. Da steht, und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil. Segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt.
Segen ist so ein tief christliches Wort, wo wir vielleicht so ein bisschen den Bezug zu verloren haben, was es eigentlich heißt. Und man kann es ganz gut mit dem lateinischen benedicere übersetzen. Das heißt Gutes aussprechen. Mehr ist es gar nicht, aber auch nicht weniger. Denn es bedeutet, das Gute und das Beste und das Wahrste über eine Person auszusprechen, was es gibt. Wer dich segnet, ist dann gesegnet. Und wen du segnest, der wird dich segnen. Das sind biblische Wahrheiten. Wir sprechen Leben übereinander aus. Und diese Worte, die wir aussprechen, die schaffen immer wieder auch Beziehungen. Wir könnten niemals in so einer engen Beziehung stehen, wenn wir nicht miteinander reden würden. Und damit meine ich nicht nur den Deep Talk, sondern auch ganz viele kleine Momente, wo man einen Scherz miteinander macht, wo man einfach mal zusammenkommt und Leben teilt. Und das eben auch in Wort und Tat. Nur wenn wir miteinander sprechen, kann Beziehung entstehen. Und ich glaube, die meisten Beziehungen scheitern eher daran, dass nicht das gesagt wird, was hätte gesagt werden sollen, als dass zu viel gesagt wurde. Und dazu gehört auch, sich zu entschuldigen. Ich glaube, Entschuldigen ist dabei eher sowas wie ein Pflaster auf die Verletzung, die man dem anderen vielleicht zugefügt hat. Aber es verhindert, dass kein Dreck mehr reinkommt. Es schafft, dass diese Wunde heilen kann und dass diese Beziehung, die vielleicht vorher durch ein Wort, was wir absichtlich oder unabsichtlich gesagt haben, dass diese Beziehung wiederhergestellt werden kann. Und dann geht es auch darum, Wertschätzung auszusprechen. Wann immer wir das können. Dass wir es nicht zurückhalten, wenn wir gerade eine wertschätzende Empfindung über jemanden haben. Und das kann sowas sein wie, du siehst heute schön aus, oder das kann sein, ich sehe etwas in dir. All das, was wir wahrnehmen, was wertschätzend und erbauend ist, das dürfen wir anderen zusprechen. Und das nimmt unseren Wert absolut nicht weg und macht ihn nicht weniger, wenn wir anderen das zusprechen, was eigentlich schon längst in ihnen ist und was zu ihnen gehört. Und vielleicht hast du aber auch so ein ganz leises Stimmchen im Kopf, wo dir so ein Bibelvers aufploppt, den du mal gehört hast, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Steht in Sprüche 10, Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Na gut, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit jeden ermutige und die ganze Zeit alles ausspreche, was ich denke, und dann auch noch alles betonen soll, damit es Realität wird, da ist doch die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ich dabei eben auch Quatsch erzähle und dass ich zu viel erzähle und dass ich Sünde damit reinbringe, wenn ich zu viel rede. Und eine Sache direkt vorweggenommen, das geht nicht an die Menschen, die irgendwie sehr wenig von sich erzählen und die sich jetzt sagen lassen sollen, bitte erzähl noch weniger, damit du ja nichts falsch machst. Sondern in dieser Bibelstelle geht es um unnötige Worte. Und die gibt es. Es gibt unnötige Worte. Die sehen wahrscheinlich in Beziehungen, in Gemeinde, in Politik anders aus. Man könnte über jeden einzelnen Bereich wahrscheinlich eine eigene Predigt halten, was da jetzt unnötig ist und was nicht. Aber ich habe eine Geschichte gehört und die hat mir sehr geholfen, das zu unterscheiden. Und zwar ist es die Geschichte von Sokrates und den drei Sieben. Sokrates war ein sehr bekannter Philosoph und einer, von dem man viel lernen kann. Und ich lese euch die Geschichte mal vor. Einst wandelte Sokrates durch die Straßen von Athen. Plötzlich kam ein Mann aufgeregt auf ihn zu. Sokrates, Sokrates, ich muss dir etwas über deinen Freund erzählen, der... Warte einmal, unterbrach ihn Sokrates. Bevor du weitererzählst, hast du die Geschichte, die du mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe gesiebt? Und er fragt, die drei Siebe? Welche drei Siebe? Fragt der Mann überrascht. Lass es uns ausprobieren, schlug Sokrates vor. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Bist du dir sicher, dass das, was du mir erzählen möchtest, wahr ist? Und er sagt, nee, ich habe das gehört, wie es jemand erzählt hat über jemanden. Aha. Aber dann ist es doch sicher durch das zweite Sieb gegangen, das Sieb des Guten. Ist es etwas Gutes, das du über meinen Freund erzählen möchtest? Zögernd antwortete der Mann. Nein, das jetzt nicht direkt. Eher im Gegenteil, sagte Sokrates. Jetzt bleibt uns nur noch das dritte Sieb. Ist es notwendig, dass du mir erzählst, was dich so aufregt? Nein, nicht wirklich notwendig, antwortete der Mann. Nun, sagte Sokrates lächelnd, wenn die Geschichte, die du mir erzählen willst, nicht wahr ist, nicht gut ist und nicht notwendig ist, dann vergiss sie besser und belaste mich nicht damit. Das ist, was Sokrates dazu sagt. Was wahr ist, was gut ist und was notwendig ist. Das sind so drei kleine Siebe, durch die man seine Worte mal durchfiltern lassen kann. Erzählen, was wahr ist. Wahr sind Worte Gottes und wahr sind auch Sachen, die ihr erlebt. Wir lassen es durch das Sieb des Guten gehen. Es ist gut, was ich sage. Und damit meine ich genauso auch Konfliktgespräche. Es geht nicht darum, jedem nur liebe Sachen zu sagen, weil dann lösen sich ja auch keine Probleme, sondern auch Konflikte direkt anzusprechen, weil es gut ist. Und das Dritte, ist es notwendig? Das ist ein bisschen tricky. Was ist denn jetzt notwendig? Ich glaube, notwendig sind die Sachen, die wahr und gut sind. Und ich glaube, wenn man diese drei Siebe anwendet, kommt man schon ziemlich weit, auch wenn es vielleicht eine kleine Merkhilfe ist. Aber man kann es ja nicht immer nur auf den Philosophen verlassen, deswegen fragen wir die Bibel dazu nochmal. Und die sagt was ziemlich Ähnliches. Und zwar lesen wir das in Epheser 4, Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnaden bringe denen, die es hören. Gut, erbauend und notwendig. Man kann da so eine kleine Regel draus machen. Wenn ihr euch irgendwas Praktisches aus diesem Gottesdienst mitnehmen wollt, dann merkt euch das. Und zwar ist es die Wenn-Regel. Wichtig, ermutigend, notwendig und nützlich. Das ist so ein kleines Wort. Sprich, wenn. Und dann könnt ihr euch das anwenden. Es ist so eine kleine praktische Hilfe, die uns im Alltag hilft. Und trotz allem glaube ich, dass wir alleine vielleicht gar nicht so sehr die Kontrolle haben über alles. Und dann brauchen wir immer den, von dem Worte des Lebens ausgehen. Und wie spricht man mit dem? Wie spricht man mit dem Gott, der wahre Worte hat? Wie redet man mit ihm? Wollen wir uns im Psalm anhören, wie man mit Gott sprechen kann.
Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Mein Leib und Seele lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nicht enttäuscht. Ich war am Ende. Da schrie ich zum Herrn und er hörte mich. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Der Engel des Herrn stellt sich schützend vor alle, die Gott ernst nehmen und bringt sie in Sicherheit. Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht, alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der wird keinen Mangel leiden. Ihr jungen Leute, hört mir zu. Ich will euch zeigen, wie ihr dem Herrn dienen könnt. Wollt ihr das Leben genießen und gute Tage erleben? Dann passt auf, was ihr redet. Lügt nicht und verleugnet niemanden. Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn Gott sieht mit Freude solche Menschen und wird ihre Gebete erhören. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Zwar bleiben auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart. Doch aus allem befreit ihn der Herr. Der Herr erlöst alle, die ihm von Herzen dienen. Niemand, der bei ihm Zuflucht sucht, muss sein Strafgericht fürchten. Amen.
Ja, das ist ein schöner Psalm, den man so ehrfürchtig anhört. Und ich glaube, der Psalm ist ein ziemlich guter Ratgeber dafür, wie man mit Gott sprechen kann. Wenn du wissen willst, wie du mit Gott reden kannst, lies einfach mal alle Psalmen durch. Das war jetzt einer davon. Und da steckt so viel drin, was an Gott ausgesagt wird. Da steckt Lobpreis drin, da steckt Dank drin. Auch Anbetung. Ja. Auf der anderen Seite steckt aber genauso auch Klage drin. Warum lässt du mein Leid zu? Da steckt auch ein Ausdruck von Leid drin, dem man sich einfach nicht gewachsen fühlt. Und all das ist Gebet. Die Summe von all dem ist Gebet. Und das finden wir alles in den Psalmen wieder. Deswegen sind die Psalmen für mich wirklich so ein starker Hinweis darauf, wie ich mit Gott sprechen kann. Denn das sind ja, Gebete von Menschen, die vorher auch schon mit Gott gesprochen haben. Gebet, das ist ja eigentlich Sprechen mit Gott. Und darüber kann man natürlich auch wieder den ganzen OA machen und darüber sprechen, wie ich jetzt beten kann und welche Varianten es gibt. Aber ich möchte euch nur so einen ganz kleinen, so ein paar ganz kleine Gedanken dazu mitgeben. Denn die Frage ist ja immer noch, wie ich Worte des Lebens spreche zu Gott, der ja das Leben ist. In der Bibel steht in Matthäus 6, Vers 7: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. Denn wenn ich mir über Gebet Gedanken mache, dann mache ich mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken über Worte. Dann mache ich mir eigentlich mehr Gedanken über mein Herz und das, was mich beschäftigt und was die Welt beschäftigt und was ich vor Gott bringen möchte. Aber ich kenne das, Worte machen vor Gott, etwas so ausformulieren, dass es besonders klingt. Und ich glaube, das tun wir vielleicht, damit wir wissen, dass Gott wirklich verstanden hat, was ich ihm jetzt sage. Vielleicht machen wir es so ein bisschen aus einer Verzweiflung von, ich weiß gar nicht, was ich Gott jetzt erzählen soll, mir fehlen die Worte. Ich glaube, dass Gott es liebt, wenn wir in Wahrheit und in Ehrlichkeit für ihn kommen. Und das bedeutet manchmal, dass wir überschwallen und dass alle Worte nur so aus uns rauskommen und wir vor Gott kommen und sagen, wie kannst du das zulassen, wie kannst du nur? Und es kann sein, danke Gott, dass ich das erleben durfte, und es kann auch einfach nur Schweigen sein. Ein Poet, den ich sehr mag, hat mal geschrieben: Ich habe keine Worte für dich, aber bei dir verorte ich mich. Ich habe keine Worte für dich, aber bei dir verorte ich mich. Das bedeutet, immer wieder ein Ort zu haben, wo ich verstanden werde, egal ob mit Worten oder mit Schweigen. Es geht nicht um perfekt formulierte Gebete. Und wenn wir gar nicht wissen, was wir sagen wollen, aber wir beten wollen und wir beten müssen, dann hat Gott uns das Vaterunser gegeben. Denn da ist alles drin, was wir Gott eigentlich sagen könnten. Und dann gibt es noch Lobpreis. Das ist das, was wir hier zusammen machen. Das ist so der Grund, warum wir sagen, wir stehen jetzt alle mal auf und wir preisen jetzt Gott, weil das ein Mittel ist, um Gott zu preisen und Worte des Lebens auszusprechen. Unsere Zunge wird hier nämlich zum Mittel des Lobpreises. Wir sprechen das aus, was wir über Gott denken. Manchmal sprechen wir auch aus, was Gott über uns denkt. Und auch wenn wir es manchmal nicht glauben können, das, was wir dann singen, dass Gott Gott wirklich so gut? Meint es Gott wirklich gut mit mir? Wie ist Gott eigentlich? Bin ich es wert, es zu singen? Genau, dann können wir es singen und sprechen Wahrheiten aus, in der Hoffnung darauf, dass sich diese Wahrheiten in meinem Leben erfüllen werden. Denn auch hier, Worte bringen Realität. Deine Worte sind Gottesdienst. Du kannst Gott mit deinen Worten dienen. Liebe in Worten ist immer auch Gott in Worten. Und wenn du sprichst und Liebe an deine Mitmenschen, an Gott und an dich selbst gibst, hat Gott immer seinen Finger mit im Spiel. Und er wird immer Leben sprechen. Und es gilt nicht nur für heute, sondern es gilt für morgen, für den Montag, das gilt für die nächsten Wochen und für all die anderen Tage, die ihr jetzt noch erleben werdet, dass Gott in euren Worten sein wird. Dass Gott seinen Heiligen Geist gibt und eure Worte lenken kann. Und dass ihr nicht allein seid, wenn ihr sprecht, sondern dass Gott dabei ist. Und eigentlich bleibt mir jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen zum Schluss. Deswegen schließe ich einfach mit den letzten Worten ab, die Jesus gesagt hat an seine Jünger. Er sagte, ich bin bei euch.